Jeder hat den Schmerz in sich innen. Und das ist etwas, was ich immer wieder erfahre von Leuten, wenn sie sich wirklich auf diesen Weg machen und sich öffnen, bricht plötzlich ein Schmerz auf. Und das passiert zum Beispiel auch im Gesangsunterricht. Der Lehrer von New York hat mir mal gesagt, wenn er die Leute lehre, runterzuschnaufen, früher oder später fängt jedes an zu grämmen im Gesangsunterricht.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Im Podcast heute zu Gast der Stefan Urfer. Der Stefan Urfer ist reformierter Pfarrer in Kerzers, Freiburg. Am Mikrofon Rudi Josuran. Stefan, du bist ein vielseitiger Mensch. Und wenn man dich jetzt rein auf den Pfarrer würde reduzieren, wäre das eigentlich viel zu kurz zu greifen. Du hast noch ganz viel anderes Zeug drauf. Wie ist es eigentlich gekommen, für alle die das nicht so präsent haben, dass du ursprünglich ein Sänger werden?
Ja, das ist mit 17 ist dann die Rudi Carrell Show gelaufen im Fernsehen.
Lass dich überraschen.
Genau. Und er hat das, eine Frau hat die Whitney Houston imitiert. Wunderbar gesungen, genial. Die hat gewonnen, die Sendung. Und am Schluss ist sie gefragt worden, wie um alles in der Welt oder kann sie dermassen singen. Dann hat sie gesagt, sie nehmen Gesangsstunden. Sie sind natürlich schon Gabe, oder? Aber sie nehmen Gesangsstunden, das können wir auch zu einem gewissen Grad lernen. Und dann dachte ich, oh, genau, ich könnte Stunden nehmen, Gesangsstunden. Und dann habe ich nicht gewusst, wie man einen Lehrer findet. Und dann habe ich gedacht, jetzt läute ich im 111 an. Die Auskunft. 111 angerufen, sehr scheuch gewesen, ein bisschen verdattert mit 17. Gesagt, ja, dir eine dumme Frage. Ich suche einen Gesangslehrer, könntet ihr mir weiterhelfen? Dann hat die gesagt, ja, das ist jetzt lustig. Sie nehmen in ihrer Freizeit Gesangsstunden. Sie könnte mir ja ihre Gesangslehrerin angeben. Und die hat per Zufall hat die 10 Minuten von meinem Ort, wo ich die Lehre gemacht habe, gewohnt. Und dann bin ich zu dieser gegangen und ich hatte keine Ahnung von klassischer Musik und Oper, überhaupt keine Ahnung. Wir haben gelacht über das in der Schule, oder? Dann hat sie mir da einen Flügel genommen, hat Übungen gemacht, dann hat sie gesagt, ich sei Tenor. Und ich bin so, es ist mir heute ein bisschen peinlich, aber ich bin so ungebildet gewesen, dass ich nicht einmal gewusst, was das ist. Und bin heimgegangen und gesagt, ja, die hat gesagt, ich sei Terror. Ich will so nicht, ob die meint, ich will dann mal Terror machen in der Musikwelt oder keine Ahnung. Sehr und nachher gut. So habe ich angefangen mit dem Singen. Ja.
Aber du hast nicht eine Vorstellung gehabt, jetzt zum Beispiel jemand von der Art her, das wäre jetzt jemand mein Genre, wo ich da drauf
bin. Also ich bin erst zu Pavarotti natürlich gestossen. Das ist mein grosses...
Das ist klar gewesen, Klassik für dich.
Ja. Also schon als Kind habe ich auch, wenn im Radio so eine Opernsängerin ist gekommen, am Schluss die hohen Töne, das habe ich gedacht, das ist einfach unglaublich. Wie kann man so singen?
Ja, das frage ich mich sowieso heute. Aber vielleicht, ich habe gehofft, oder ich hoffe immer noch, du könntest mir das Geheimnis noch ein bisschen lüften. Ich habe den Big Luciano Pavarotti habe ich einmal live gehört in Italien. Und haben mir die ganze Zeit überlegt, ist das möglich, dass ein Mensch so singt? Einfach so beim Hören. Das ist jetzt natürlich, jetzt haben wir natürlich gerade bei einer ganz grossen Schuhnummer angefangen,
ja,
gell?
Genau.
Wie ist denn das, wenn jetzt jemand anfängt zu singen und sagt, ja, eben der Pavarotti finde ich auch noch gut und so. Gibt es dann klare Kriterien, dass du sagst, okay, das ist vielleicht auch ein Tenor, aber vergiss die Sachen zu singen von ihm, die sind eh schwer oder das geht gar nicht.
Ja, das ist immer die Herausforderung am Anfang.
So Charaktere auch, oder?
Ja, und am Anfang, man kann ja niemand einen anderen Sänger nachmachen. Das geht ja gar nicht. Und schon gar nicht einen, der seit Jahren singt, eine ausgereifte Stimme und eine ausgefeilte Technik hat. Das geht ja gar nicht, überfordert sich jeden, oder? Und der Weg ist ja sowieso eigentlich jeder sollte herausfinden, wer bin ich, was sind meine Gaben und versuche eigentlich die beste Version von sich herzubringen. Ja. Und dann bin ich überzeugt, ist die Frage der Konkurrenz auch nicht mehr so entscheidend. Weil warum? Also, wenn jeder mit dem, was er hat, versucht, das Beste zu machen, werden wir einander ergänzen und nicht mehr Konkurrenz sein. Und bei mir war das ein langer Weg gewesen. Ich viel gab, oder bin vielleicht mehr der Generalist. Nur singen, das wäre langweilig gewesen für mich. Das Leben nur mit Gesang. Oder? Oh, aber nachher herauszufinden, ich habe noch andere Gaben, ich möchte die auch entwickeln und ich möchte alle auf ein gutes Niveau bringen. Mittelmässigkeit finde ich nicht sehr prickelnd, ehrlich gesagt, ja.
Würdest du sagen, ist das Stück Ehrgeiz drin oder einfach, nein, ich möchte das Beste, was mir gegeben ist, wie du das vorher formuliert hast, rausholen?
Ja, Ehrgeiz kommt vielleicht auch ein bisschen dazu.
Ist das ein falsches Wort?
Es ist vielleicht noch ein bisschen eine Typfrage, oder? Es gibt ja Leute, die sind eher Alpha-Tier, sage ich jetzt mal, oder? Es ist vielleicht Ehrgeiz, ist schon ein bisschen weit, aber es ist auch ein inneres Streben, oder? Also ich zum Beispiel, ich bin ein Pfarrer in der reformierten Kirche in Kerzers, in einer kleinen Kirchengemeinde, und ich bin total wohl dort. Ich erstrebe da jetzt nicht mehr. Andere wären mit dem wahrscheinlich nicht zufrieden, oder so, aber für mich, ich habe wie ein Plateau erreicht, was für mich stimmt. Aber bis dahin habe ich einen Weg gehen müssen. Jetzt gibt es Leute, die möchten noch weiter rauf, oder noch weiter auf ein höheres Plateau. Für mich ist das Gute so, mit allen Sachen, die ich entwickeln konnte, die sich da ergeben haben. Und wichtig, glaube ich, ist, dass man dorthin findet, wo man innerlich eben danach strebt. Oder jetzt zum Beispiel mit dem Klavier. Ich spiele Klavier. Ich könnte nie ein Klavierkonzert spielen. Ich bin nicht Konzertpianist. Und das erstrebe ich gar nicht. Aber das Niveau, das ich habe, da kann ich Musik machen damit. Und das finde ich schön.
Und das stresst dich auch nicht, weil du unbedingt mehr willst erreichen und vielleicht auch wüsstest, was für ein Aufwand das dahinter wäre. Das stresst dich auch nicht. Sondern du kannst sagen, irgendwo, da, wo ich jetzt unterwegs bin, das ist okay für mich.
Also für mich ist Grad von Professionalität zeigt sich auch drin, dass man sein Niveau einschätzen kann, glaube ich. Jeder hat das Niveau, auch jeder Berufsmusiker. Und wichtig ist, dass man sein Niveau kennt und dass man schlussendlich, man muss können Musik machen. Das hat keinen Sinn, wenn ich Stücke wähle oder im Gesang auch Sachen, wo meine Fähigkeit oder meine Stimme, die ich von Natur aus habe, übersteigt. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich muss zu meinem Niveau finden, wo ich damit etwas ausdrücken kann. Musik ist schlussendlich Kommunikation. Um das geht es eigentlich, oder?
Gibt es gewisse Sachen jetzt innerhalb von der Klassik, wo, wenn du dir noch so viel Mühe würdest geben und an dem würdest arbeiten, einfach musst sagen, nein, das geht nicht. Das wird ich nicht erreichen. Und wenn ich jetzt Tag und Nacht dahinter gehe?
Ja, also im klassischen Gesang oder klassischen Musik gibt's ja, die Sänger werden eingeteilt in sogenannte Fächer. Also wenn ich Tenor bin, kann ich nicht alle Tenorpartien singen vor Oper. Es gibt leicht lyrische Tenor, lyrisch, dramatisch, hochdramatisch und so. Und ich muss wenn ich ein leicht lyrischer Tenor bin, zum Beispiel, werde ich nie eine dramatische Rolle singen können. Dann mache ich meine Stimme kaputt. Und das ist auch, man muss lernen, zu erkennen, was habe ich zum Beispiel für eine Stimme, aber allgemein im Leben, was habe ich für Gaben, und dem das annehmen und respektieren und das pflegen und mit dem das Beste versuchen zu machen.
Jetzt ganz einfach für die, die noch kaum etwas wissen von dir, Stefan. Wo ist der Punkt gekommen, wo es für dich klar war, singen werde ich vielleicht weiter, aber ich werde es doch nicht zu meinem Hauptberuf machen?
Ja, also ich habe ja mit 23 so eine Gottesbegegnung in meiner ersten eigenen Wohnung oder... Ja, die Leute würden dem vielleicht Bekehrung sagen, einfach so eine Erfahrung. Und von dem Moment habe ich eigentlich gespürt, dass mein Leben irgendwie anders wird, noch immer anders wird durchgehen, aber ich hatte keine Ahnung, wo. Und es war eigentlich ein jahrelanges Ringen gewesen. Einerseits, ja, zu wissen, Musik ist eine Gabe, die ich habe. Und ist von mir aus sehr wirklich eine Gabe von Gott. Die Musik ist so etwas Geniales, oder? Aber ich habe gemerkt, dass es wird nicht Karriere, es wird nicht Musik in dieser Art sein, oder? Und dann bin ich ja ins Konservatorium gekommen, schlussendlich, im Sommer, Pause einen Meisterkurs gemacht mit einem Lehrer aus New York und bin dann nach New York und mit ihm intensiv gearbeitet und Vorsingen gemacht. Und dort bin ich einer Gemeinde begegnet aus Südkorea. Und die Pastorin hat am Schluss vom Gottesdienst ist die zu mir gekommen, hat eine Prophetie mir einen Kopf bänkelt, sage ich jetzt mal, dass mein Weg anders wird durchgehen. Und dort, in New York, habe ich dann klar gemerkt, ich kann dem wie nicht mehr ausweichen. Das, ich könnte jetzt versuchen, mit dem Berndeutsch gesagt, mit dem Gring durch einen Krisshauf oder wie eine Muni, oder sieht man doch manchmal. Aber ich habe gemerkt, das kommt nicht gut. Und dann habe ich dann irgendwann zu Gott gesagt, hier bin ich, hier ist mein Leben. Mach du, ich habe keine Ahnung, wie es so weitergeht, aber mach du das, was du möchtest machen mit meinem Leben.
Dann bist du auf Gottes Suche gegangen. Das ist ein sehr spannender Prozess bei dir. Für die Gottessuche hast du dich ein Jahr, kann man es wirklich sagen, zurückgezogen. Bist 2018 auf Irland in ein Kloster gegangen. Was für eine Fragestellung hast du dort vor allem mitgenommen? Oder war das ein ganzer Mix von Fragestellungen?
Also das war ja ein langer Weg, mal bis ich nach der Uni bin. Also nach New York habe ich gemerkt, es wird irgendwie, und dann bin ich nach Ghana, eine Art Bibelschule gemacht, 2 Jahre, und dann die Uni auch, für mich ein absolutes Wunder. Und studiert so. Und schlussendlich, ich habe meine Masterarbeit über Erlösung geschrieben und habe gemerkt, am Schluss, ich bin noch nicht zu einem Schluss gekommen. Ich muss jetzt meine Masterarbeit abschließen, weil ich mein Studium mal abschließen will. Aber die Frage wird mich weiter noch begleiten. Und das habe ich eigentlich mitgenommen in die Auszeit nach Irland. Wie kann man Erlösung erklären? Und dann die zweite Frage war, kann man Evolution und Schöpfung zusammendenken? Oder muss man sich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden?
Wow, das gibt jetzt gerade noch mal 10 Podcasts zu den Themen, wo du jetzt da das Fass da hast. Aber vielleicht zu der einen Frage, dass wir können jetzt da etwas vorgreifen. Zu was für einem Resultat würdest du heute kommen, wenn du heute ausformulieren
müsstest? In welcher Frage?
Bei der ersten Frage.
Bei der Erlösung.
Erlösung, ja.
Ja, die Hauptthese von meinem Buch, das ich dann eben geschrieben habe, war ja, man kann die Frage nach Gott oder nach Erlösung, nach Christus, alle die Fragen, die kann man nicht als unbeteiligter Betrachter beantworten, sondern nur in dem, dass ich mich eben öffne, dem hergebe und in dem, dass ich das erfahre in meinem Leben.
«Das Haus im Himmel» sprichst du an, das Buch, wo wir noch darauf zu reden kommen. Also nicht eine von deinen Kernaussagen, denke ich mir tatsächlich, wenn wir versuchen, so ein bisschen, wir denken jetzt da ein bisschen über Gott nach, so wie ein Gegenstand, oder? Dass es aus deiner Sicht so nicht geht, sondern ich muss weitergehen und muss mich auf den Gott einlassen, wo ich da vielleicht erst am Suchen bin. Also einen gewissen Schritt muss ich gleich machen.
Ja, es gibt ein schönes Zitat von Franz von Assisi. Nachdem du Ausschau hältst, hält Ausschau nach dir. So ungefähr. Und plötzlich, zu merken, eben, ich halte Ausschau nach Gott, ich will Gott suchen, aber eigentlich bin ich ja schon mit drin. Ich bin nicht außerhalb von dem. Ich bin mit in dem Ganzen drin. Und eigentlich in dem Sinn eben eine andere, es wird eine andere Art von sehen. Gott ist nicht ein Objekt, das ich eben als unbeteiligter Betrachter kann beobachten und sogar noch beurteilen, oder? Sondern ich bin auf geheimnisvolle Art, wie schon in diesem Geheimnis drin.
Würde das heissen, dass man das de facto vielleicht manchmal auch ein bisschen überschätzt, was wir alles sollten tun, um Gott zu finden? Könnte man es auch anders sehen? Es geht eigentlich nur darum, herauszufinden, was er schon für mich gemacht hat. Also das Entdecken, dass er schon da war, bevor meine Suche angefangen hat.
Ja.
Oder ist das philosophisch jetzt
ganz? Nein, es ist, okay, eigentlich ist es ja, oder meine Überzeugung ist Kind, wenn es gut geht, man soll natürlich auch nicht Kind idealisieren, aber wenn es gut geht, ist es etwas, wo ein Kind, das eben noch nicht verschult ist worden oder für dogmatisiert oder wie man dem Raum will sagen, hat einen natürlichen Zugang zu dem. Ein Kind, das im Kontakt ist mit der Natur, mit sich selber, es fällt, und eigentlich ist es in dem Sinn ein Verlehren. Es ist häufig ein Verlehren, was wir alles gelernt haben bekommen. Wer Gott ist und was es bedeutet, Christ sein, was Kirche bedeutet. Und in dem Sinn ein Neuanfang. Wie ist einmal der Nikodemus, ist ja zur Nacht zu Jesus gegangen. Oder? Er hat gefragt, eigentlich im übertragenen Sinn, was muss ich machen, um dass ich so wandeln kann wie du. Und er hat ihm im übertragenen Sinn eigentlich gesagt, du musst noch einmal von vorne anfangen, musst von neuem geboren werden. Du musst alles vergessen, was du bis jetzt gelernt hast. Fang noch einmal von Anfang an, wie ein Kind. Weil dann hast du es nämlich gehabt. Am Anfang hast du es gehabt. Und du hast es noch, es ist ganz tief in dir drin.
Das war natürlich eine rechte Provokation gegenüber so einem Gelehrten, oder?
Ja. Aha. Ein Gelehrter auf dem höchsten Niveau, ja, kann man sagen.
Von, das ist ja von nicht einfach irgendein dahergelaufen.
Ja, genau.
Du hast die Romanform gewählt für das Haus im Himmel. Wie viel Autobiografisches ist eben gleich drin in so einem Buch?
Es ist sehr viel, also es hat eigentlich alles mit mir etwas zu tun. Fast alle Erfahrungen, Erlebnisse, Träume und natürlich die Fragestellungen haben eigentlich alle natürlich mit mir etwas zu tun. Aber ich wollte nicht mein Leben vor allen Leuten ausbreiten. Oder? Und möglichst versucht, dass sich möglichst viele Leute mit dem Protagonist könnten identifizieren. Und ja, aber das Krasse war, als ich das geschrieben habe, habe ich das wie erlebt. Genau so, wie die Geschichte dort ist. Wie das Häuschen dort, der Bach, der Eremit, der Hirsch, der auftaucht. Das war für mich das Erstaunliche. Und Sachen, die ich wie der Hirsch habe ich nicht gewusst vor dem Schreiben, dass das ein Bild für Christus ist, zum Beispiel.
Das war nicht bewusst gewesen.
Nein, das ist wie auftaucht.
Entsteht das dann plötzlich, ja. Und plötzlich wird dir klar, ja, das ist ein... Wieso gerade ein Hirsch als Bild?
Nein, ich bin dann, das war spät am Abend, in Irland vor einem Fenster. Und ein Fenster ohne Vorhang am Abend wird ja wie zu einem Spiegel. Mhm. Und nachher habe ich das eben da geschrieben. Und ich wusste, es ist, also Schreiben ist wie eine Symphonie komponieren. Es ist ein Thema, das sich durchzieht, das variiert. Es kommt mal ein Adagio, mal ein Allegro. Es muss so ein bisschen. Ja, und dann wusste, es kommt so eine Stelle, wo, okay, jetzt hat er wieder eine Krise, geht raus, ist im Nebel, schaut die Nebel. Und dann plötzlich habe ich gewusst, jetzt muss etwas passieren, ein bisschen Spannung, oder? Es taucht etwas auf aus dem Nebel. Zuerst habe ich gedacht, das Reh. Und dann wusste ich, nein, es ist ein Hirsch. Und dann schaue ich auf vom Schreiben an die Scheibe und dann habe ich das Gefühl, wie wenn mir ein Hirsch anschaut. Es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber...
Mhm. Also. Du hast es real eigentlich durcherlebt, dass die Figuren sogar entstehen während dem Prozess
des Schreiben. Und es war natürlich auch der Wunsch gewesen, oder... Das ist ja auch Teil von diesem Buch. Wir haben alle gewisse Bilder, wenn wir gewisse Wörter hören. Wenn ich Christus höre, habe ich irgendein Bild in meinem Kopf. Und wenn man vielleicht auch das Christentum negativ vielleicht erlebt hat oder sehr einengend kommen, ist es ein rotes Tuch. Oder wenn man Gott hört oder Kirche. Und ein Prozess ist ja die Worte wie zu entleeren und sich ganz neu auf den Weg zu machen. Und der Hirsch soll auch helfen, vielleicht ein anderes Bild von dem Christus zu bekommen. Und es ist noch schwierig, ja, zu beschreiben, den Augenblick, wenn der Hirsch ihn anschaut in der Geschichte. Das ist so ein Schlagabtausch, wie wenn man, es passiert manchmal, wenn man an eine Weide geht und es ist ein Schaf dort und dann schaut man das Schaf an und dann schaut das Schaf einmal und nachher weiss das Schaf jetzt so, wie es vorzäckeln, oder? Und genau so ist es, oder? Und dann plötzlich ist es ganz still geworden. Ja. Und das, was man nicht, wo man kann, wo es wird sehr schnell sehr kitschig und sehr komisch, aber die Ausstrahlung, das kann man eigentlich nicht beschreiben von dem Hirsch. Das, was die Ausstrahlung, die Art von Sanftmut in Kraft, die Art von Liebe. Und das ist eigentlich das, was ich irgendwie überbringen wollte.
Ja. Das ist wirklich schwierig. Ich finde, es ist dir sehr gelungen. Und andererseits bleibt immer ein Rest, wo man sagt, da müssen wir jetzt, weiss ich was. Gewisse Sachen sind vielleicht auch ein Geheimnis und darum kann man es so schlecht beschreiben. Umgekehrt habe ich mich gefragt, was würdest du denn sagen, was für falsche, aus deiner Sicht, was für fehlerhafte Bilder über Christus sind denn vor allem rum bei den meisten Leuten?
Ja, da könnte man jetzt 100 Bilder aufzählen.
Nimm aber ein, zwei.
Aber vielleicht kann ich nur sagen, von mir aus gesehen gibt es zwei Arten von Christentum. Das eine Christentum gibt dir ein Blatt und darauf steht das Rezept für ein Fondue. Und dann stehen 10 Wörter, die man jahrhundertelang darüber gestritten hat, wie ein Fondue schmeckt. Mhm. Und unten steht noch, was ein Fondue bei dir bewirkt. Und nachher auch, wenn du noch nie ein Fondue hast gegessen, musst du das glauben. Und nachher musst du eigentlich auch das bekennen vor den Leuten. Du hast zwar keine Ahnung, wie ein Fondue schmeckt. Du musst eigentlich sagen, genau so schmeckt das Fondue. Und genau so fühle ich mich jetzt. Ich habe zufrieden oder was. Oder mit dem Fondue natürlich, ich fühle mich jetzt gesättigt. Du bist alles wunderbar. Das ist für mich die eine Art von Christentum. Und die andere ist Einladung zum Fondue essen.
Ja. Was macht man zu wenig von beiden? Man so offensichtlich das Zweite. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ja, das Zweite hat ja eine kleine Herausforderung, ist eben die Hingabe. Ich muss eben das Fondue essen, ich muss es zu Mune. Ich muss es zu Mune auch selber probieren.
Weil du schreibst ja unter anderem die Geschichte mit dem Wissen, finde ich hochspannend. Man will wissen über Gott, aber eigentlich will man Gott nicht. Man will sich sozusagen, also das ist wie der wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Ja, genau.
Sich nicht ganz eben einlassen, sondern immer, wie du gesagt hast, wie ein Objekt anschauen. Ja. Von außen. Ich mache mir Gedanken über Gott, aber nicht mehr. Wenn du jetzt dort so formulierst, eigentlich will man Gott nicht. Ist das nicht ein bisschen hart formuliert? Vielleicht wollen die Leute doch Gott, aber sie machen es ein bisschen einfach auf ihre Art, ganz anders.
Ja, man kann es sicher nicht verallgemeinern, aber
ich hätte es extra versucht, die andere Seite ein bisschen in Schutz zu nehmen, oder?
Ich tue natürlich auch ein bisschen provozieren. Oder
ja,
ein bisschen.
Das ist auch gut.
Aber die Tendenz ist schon da. Vielleicht ein bisschen positiv formuliert. Man möchte also eigentlich die Segnungen vom Reich Gottes, das macht man schon. Aber Gott selber ist dann schon ein bisschen risikohaft, weil ich weiss eben nicht, was passiert mit meinem Leben. In New York habe ich gemerkt, ich muss mit dem, ich will mich an dem hergeben. Und ja, aber ich hatte keine Ahnung, wie mein Leben weitergeht. Und heute bin ich ja so wahnsinnig dankbar, dass ich das gewagt habe.
Also es geht aus deiner Sicht nicht anders, als wenn man irgendwo einen Schritt ins Risiko macht.
Ja. Mhm.
Haben wir vielleicht genau vor dem ein bisschen Angst? Wir wollen zuerst noch ein bisschen Gewissheiten ansammeln, bevor man einen Schritt macht. Interessanterweise, so bei gewissen Risikosportarten überlegt man das nicht so wahnsinnig im Detail immer.
Ja, darum brauche ich keine Risikosportarten mehr, weil ich das Risiko jeden Tag in meinem Pfarramt habe. Nein.
Ja, komm jetzt, das muss man jetzt noch schnell. Da kannst du mir jetzt nicht abschleifen. Sag jetzt, was sind die grössten Risiken, die du als Pfarrer eingehst?
Jetzt hast du noch eine Frage gestellt vorher, die so spannend war. Was war jetzt schon wieder?
Ja. Nein, aber ja. Weil du das jetzt vorher gesagt hast, wir kommen jetzt schon nochmal zurück.
Ja.
Aber wenn du sagst, ich kann jeden Tag Risiken ein, als Pfarrer, an was denkst du vor allem?
Ja, also manchmal ist es natürlich schon nicht einfach. Oder ich vergleiche es immer, es gibt gewisse Leute, als Vergleich, die gehen zum Metzger und fragen den Metzger, esset ihr selber noch Fleisch? Dann sagt er ja. Dann sagen die Leute, das finde ich jetzt eine bodenlose Frechheit. Also, dass ihr Fleisch verkauft, das kann ich noch nachvollziehen, aber dass ihr selber Fleisch esst. Und es gibt Leute, wo ich das schon merke, oder? Also, Pfarrer, das ist ja okay, da muss ich auch irgendwie sein Geld verdienen, aber dass jetzt der das ganze Zeug noch wirklich glaubt, also nein.
Okay, das habe ich jetzt so noch nie gehört, muss ich sagen.
Du verkehrst, ich glaube, in anderen Kreisen.
Yeah. Ja, wer weiß.
Ja, wer weiß, ja. Ja, das ist aber vielleicht, es ist eben vielleicht mehr intern manchmal auch, dass Leute von uns das schon durchaus erwarten von einem Pfarrer, dass er auch authentisch ist und das, was er sagt, dass er so glaubt, oder?
Kommst du den Leuten nicht näher, wenn du auch sagst, ich habe immer noch offene Fragen? Ich stehe zu dem Glauben, aber ich habe, wie ihr auch, vielleicht gewisse offene Fragen. Entsteht da nicht
fast mehr Nähe? Ja, aber es ist eben beides. Es ist ein Paradox. Man kann ganz viele offene Fragen noch haben und gleich eine Gewissheit. Also ich habe eine tiefe Gewissheit über Gott und viele Fragen. Das eine muss das andere nicht ausschliessen. Mhm. Und ist vielleicht mit der Musik übertragen auf die Musik. Irgendwann hat man ein gutes Niveau in der Musik, aber man muss immer weiterfahren. Es hört nie auf in diesem Sinn. Oder? Und wenn ich glaube, jetzt zum Beispiel jetzt kann ich singen, dann bin ich schon auf dem absteigenden Ast. Man muss es immer weiterentwickeln.
Es ist schon spannend, dass du dort bei dieser Schilderung von dieser Gottsuche, glaube ich, werden sich ganz viele Leute mit dir identifizieren können, weil sie ähnliche Fragestellungen haben. Aber plötzlich schreibst du, dass deine Vorstellungen wie zerschlagen worden sind, was jetzt da echt könnte passieren bei diesem Rückzug. Vielleicht spektakuläres, oder? Und stattdessen kommt eine Krise oder eine Krise nach der anderen, schreibst du. Und ein ungeheurer Schmerz, der da raufkommt, über Familie, über Geschichte, über die Menschheit, über die Welt. Das hast du so nicht erwartet, oder?
Also das ist auch etwas, was ich etwa höre von Leuten. Sie sagen, also warum, was es eigentlich der Typ in dieser Erzählung müssen furchtbare Probleme haben im Leben, dass jetzt der da die ganze Gremne und ein Zeug und so. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder, der sich auf diesen Weg macht, dass ihm sein eigenes Schmerz raufkommt. Und jeder hat irgendetwas. Und darum, es spielt auch nicht so eine Rolle, ob jetzt, ich sage jetzt irgendetwas, der Vater getrunken hat oder was auch immer. Jeder hat einen Schmerz in sich inne. Und das ist etwas, was ich immer wieder erfahre von Leuten. Wenn sie sich wirklich auf diesen Weg machen und sich öffnen, bricht plötzlich ein Schmerz auf. Und das passiert zum Beispiel auch im Gesangsunterricht. Der Lehrer von New York hat mir mal gesagt, wenn er die Leute lehre, tief zu schnaufen, in den Bauch runter, nicht nur so oberflächlich, wirklich, das ist ja, also singen heisst gut atmen. Wenn man nicht gut atmet, kann man nicht gut singen. Das ist eigentlich gut atmen. Und wenn er die Leute lehre, runterzuschnaufen, früher oder später fängt jedes an zu grämmen im Gesangsunterricht. Von dem her, also ich bin davon überzeugt, jeder, der sich auf den Weg macht, der wird konfrontiert mit seinem eigenen Leben.
Würde das auch ein bisschen heissen, echte Gottessuche kann auch bedeuten, es geht zuerst durch dich durch.
Ja, es ist der Weg nach innen, sage ich immer. Es ist der Weg nach innen, und das ist das Bild in dem Buch, ist am Anfang ein Bild von einem Bach, und er schaut in den Bach und sieht auf dem Grund Krebse. Und dann sagt er, so eine Klarheit möchte er. Und das ist eigentlich ein Zitat von Meister Eckhart: Auf dem Grunde deiner Seele wirst du Gott finden. Und dann die ganze Erzählung ist eigentlich, er muss wie durch das Wasser oder durch seine Seele oder durch sein Leben durchleben oder den ganzen Schmerz. Und es muss sich klären. Das Wasser, sein Leben muss sich klären. Es ist auch ein Weg für Klärung, intellektuell, aber auch gefühlsmässig. In seinem Herz ist ein Weg für Klärung, bis er auf den Grund sieht oder bis er am Anfang ankommt und zu Gott findet und neu, eigentlich neu kann anfangen.
Also es kann auch heissen jetzt, wenn man das so hört, Achtung, wenn du ernsthaft dich auf die Suche machst, begegnest dir selber und vielleicht von einer Art, wo du zuerst auch damit umgehen musst.
Ja,
es wäre ist eben fast gut, wenn noch jemand dabei wäre.
Unbedingt. Unbedingt jemand, der einem kann begleiten kann. Das ist so ein schönes Zitat von Teresa von Avila. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe.
Nein.
Wenn du Gott kennenlernen willst, lerne seine Freunde kennen. Jemanden finden, wo man merkt, der ist befreundet mit Gott, hat einen Zugang. Das kann ihm wirklich wahnsinnig helfen auf diesem Weg. Und genau das wollte ich sagen. Es ist natürlich ein Risiko, das ist ganz klar. Der Weg vor Hingabe, der Weg gegen innen, das ist alles ein Risiko. Aber der andere Weg ist von mir aus gesehen noch viel ein grösseres Risiko, nämlich ein Christentum, das rein äußerlich bleibt. Irgendwann wird es zu einem Korsett, wo einem einengt und wo nicht in die Freiheit hineinführt.
Ich habe vorher müssen denken, wo du das so formuliert hast, einer der meistgelesensten Autoren im deutschsprachigen Raum, der Anselm Grün, sagt, wo er über den Begriff Demut schreibt, vom Lateinischen her sagt, heisst Humilitas, also Humus als Wortstamm in dem Sinn, das heisst in die eigene Erdhaftigkeit absteigen. Hat es etwas auch ein bisschen von dem? Du wirst konfrontiert ein bisschen mit dem Dreck auch von deinem Leben. Und ich tue es jetzt nicht im negativsten Sinn, meine ich das nicht.
Das stimmt, aber auch mit seinem Ursprung kann man sagen, der Erdling ist ja der Adam Melchfont und der Adama von der Erde. Und eben Demut heisst für mich in die Wahrheit kommen, wirklich in die Wahrhaftigkeit von mir selber. Und ein Teil von Wahrhaftigkeit ist, und das ist eben auch beides, das ist eben nicht nur, dass wir von der Erde sind, glaube ich. Wir sind von der Erde, wir sind beschränkt, wir sind vergänglich, wir werden sterben. Wir sind nicht Gott, ein anderer ist Gott und wir müssen es nicht sein. Einer hat schon den ersten Platz eingenommen, okay, wir müssen das auch nicht wollen. Das ist eben der eine Teil vom Menschsein. Und der andere ist, wir haben die himmlische Genialität in uns. Und mit diesen beiden Polen muss man lernen, muss man irgendwie können zusammenbringen im Leben. Einerseits wissen, ich bin vor Erde, ich bin vergänglich und so weiter. Und das andere, ich habe etwas in mir, was wirklich göttlich ist. Eine Inspiration, eine Kreativität, eine Genialität. Und dem können Raum geben, ohne das andere also zu vergessen. Oder? Das ist von mir aus die Aufgabe, die jeder zu meistern hat im Leben.
Ich finde interessant, wie du das vorher formuliert hast. Ich musste an einen Gast denken, wo wir in einer Fernsehsendung hatten, der selber so fast einen Guru-Status hatte in seinem Leben. In verschiedenen Religionen war er zuhause und hat dort als Lehrer fungiert und gesagt hat, wo ich die Begegnung mit Christus hatte, war für mich die grösste Befreiung gewesen. Ich musste endlich nicht mehr Gott sein.
Ja.
Das hat mich an das erinnert, was du gesagt hast. Ja. Aber das würde ja nicht so schnell jemand von sich behaupten, oder? Und gleich, du meinst, es kommt viel Entlastung vielleicht ins Leben hinein. Ich habe ein anderes Gegenüber. Ich bin nicht mehr für alles zuständig. Mhm. Auch für mein eigenes Glück und für Sinn und weiss ich was.
Aber eben, es ist genau eben die Aufgabe, man soll sich eben auch nicht also zu einfach machen. Ich bin gar kein Freund von Mittelmässigkeit.
Und, das merkt man.
Ja, und also das sind dann einfach Ausreden, oder? Ja, wir sind halt alles nur Menschen, und darum machen wir halt ständig Fehler und verletzen halt die anderen massivst, aber das spielt ja auch keine Rolle, oder so. Nein, wir haben das andere in uns. Mhm. Wir haben das auch der Zugang. Meine Lieblingsprofessorin an der Uni Freiburg hat immer gesagt, wir sind Kapax Dei, wir sind gottfähig. Der Mensch ist gottfähig. Er ist fähig, den Kontakt zu Gott zu finden. Er ist fähig, mit Gott eins zu werden. Und das darf man nicht ausblenden. Und das ist dann die grosse Balance im Leben. Das ist ja das, was der Eremit zum Ausdruck bringen kann. Wir werden nie zu Christus und zu Gott. Aber in Christus werden wir zu Christus für die Welt. Das ist eine absolut provokative Aussage.
Also würdest du sagen, für die sich vielleicht mit theologischen Fragen ein bisschen mehr auskennen, die jetzt zu uns gehören, die berühmte Auswirkung von der Frucht vom Geist, wo in uns drin ist. Und das sind ja all die Sachen aufgezählt, wo man wahrscheinlich alle würden sagen, ja, ein bisschen mehr von dem, oder? Mhm. Freundlichkeit, Geduld und Besonnenheit und Liebe und so weiter. Ich würde sagen, eigentlich ist das alles in Christus da, in unserem Leben.
Absolut,
da muss ich mir nicht Mühe geben, mir die Eigenschaften irgendwie
Disziplin... Mühe geben bringt sowieso nichts, da kommt man sehr schnell ans Ende. Das muss natürlich werden.
Ja. Aber dass das voll da ist und die Gefahr eben auch kann sein, dass wir zu niedrig von uns denken.
Genau. Man kann zu niedrig denken oder zu hoch. Und das ist genau das, wo der Alltag ist von Leuten, sage ich jetzt mal, oder wie soll ich das sagen, die sich nicht auf diesen Weg begeben. Man schwankt ständig zwischen Minderwert und Grössenwahn. Ständig hin und her.
Also das löst sich jetzt auch nicht auf. Alle die jetzt vielleicht die Hoffnung haben, jetzt kommt der Urfer und sagt, wie man das Dilemma endlich einmal auflöst.
Das ist eben Gott sei Dank. Und das ist genau das ist meine Hauptaussage von diesem Buch.
Ja.
Auch wenn man das Buch liest oder so, man hat am Schluss nicht die Antwort, wer Gott ist. Man findet eben die Antwort nur, wenn man sich selber auf den Weg macht.
Sag noch mal etwas zum Thema Beziehung, würde mich interessieren. Gott ist Liebe, also ist offenbar sein Wesen, ist aber auch jemand, der Beziehung will. Und jeder von uns hat ja gleich seine Vorstellung, auch wenn die völlig mangelhaft und alles andere als perfekt ist. Wie erlebst du zum Beispiel so etwas wie Beziehung mit Gott im Alltag?
Ja, wir haben mal den Pastor in Ghana, wir sind dort mal so gestanden, eine Frau ist gekommen, sie hat gesagt, sie ziehen sich 3 Tage zurückziehen in die Stille, ins Gebet, und dann ist sie gegangen. Dann sagt der Pastor so, sie ist halt die Anfängerin oder irgendwie so. Und er dachte, was für eine Arroganz. Sagt er so, weisst du, irgendwann hat man den Tempo im Herz und dann ist man immer am Beten. Weisst du, wenn ich jetzt mit dir rede, bete ich innerlich.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, also, das klingt jetzt für mich. Aber ich glaube, das ist wirklich die Erfahrung. Es ist, irgendwann ist es nicht mehr, dass ich am Morgen mir eine halbe Stunde Zeit nehme und nachher und er aufsteht und denkt, oh, hoffentlich hat jetzt das Herr den ganzen Tag. Oder, sondern es ist wirklich, man baut ein Tempo in sich innen, wo immer bleibt. Der bleibt bestehen. Und das ist eigentlich das Ziel, glaube
ich. Das eine ist das Bewusste, oder? Dass man, das machst du wahrscheinlich auch, indem man zum Beispiel ein formuliertes Gebet oder ein freies Gebet in der Kirche innerhalb von so einem Kontext formuliert. Und das andere ist, wenn du als Privatperson unterwegs bist und immer wieder halt gleich connected bist, oder? Und das ist ja nicht immer so bewusst. Und gleich ist es da.
Ja, also meine Erfahrung ist ehrlich gesagt, es geht immer schneller.
Mhm.
Ich habe viel von, in Irland habe ich viel von Mönchen gehört, die gehen nur noch in die Kapelle und sitzen vor Gott. Die haben ihr Leben, haben die alles durchgebettet. Mhm. Und irgendwann wird man nur noch still. Und es ist auf geheimnisvolle Art mit dem Atem verbunden. Das haben ja andere auch schon herausgefunden, nicht nur Christen. Dass wenn ich tief atme und im Moment still werde, dass ich wieder mir bewusst bin dieser Verbindung.
Mhm.
Und am Anfang ist es ein Ringen, ein Kampf. Ja, jahrelang bin ich Nacht um 12 Uhr auf und eine Stunde lang gebetet. Und so ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, über mir ist eine Decke, über mir ist eine Betondecke. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, die geht weg, immer mehr. Und vielleicht kann ich das noch erzählen. Mal ein Chef von mir, ich habe für den gebetet, an meinem Arbeitsort. Gebetet. Und dann einmal kommt er zu mir und sagt, du, ich hatte einen Traum von dir. Du bist auf mein Haus rauf, und hast auf die Decke von meinem Haus runtergeprätscht mit einem Knebel. Bedeutet das etwas? Und dann haben wir nicht getraut, etwas zu sagen. Ich dachte, das ist genau das. Das ist genau ehrlich das Gebet, dass die Decke weggeht. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Mhm. Entschuldigung.
Erlebst du das im Alltag immer noch? Oder ist das einfach nicht mehr so wichtig? Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich habe jetzt ein Gebet formuliert, gehört das jetzt irgendjemand? Und dann hast du den Gedankengang gar nicht.
Die Gespräche habe ich viel mit Leuten, die mir sagen, sie haben gebetet, 20 Jahre ist nichts passiert, jetzt haben sie den Glauben verloren. Und, ja, das wäre jetzt natürlich eine riesige Diskussion, was ist Gebet, oder? Also Gebet ist für mich nicht, ich versuche Gott zu manipulieren, dass er das macht, was ich will im Leben. Und es heisst auch nicht, ich versuche durch Gebet Menschen zu manipulieren. Das wird wirklich zu einer frommen Zauberei, das muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Also Gebet ist, ich gehe in die Verbindung. Und das heisst eigentlich, es heisst, was dir betet, in meinem Namen, sagt Jesus. Das heisst, ich gehe den Weg, dass ich so eins werde mit dem Gott, dass ich bete, was in dieser Situation eigentlich der Wille Gottes ist.
Mhm. Weißt du das häufig, was sein Willen ist?
Ja, man wird immer geübter auf Zeichen sensibel zu sein und einen Weg in diesen Zeichen zu folgen und gespürig zu werden und so, und nicht seinen eigenen Willen durchzudrücken, sondern offen zu bleiben, auch im Prozess des Gebets, einfach offen zu bleiben. Ist das wirklich nicht etwas, was ich durchdrücken kann, oder? Einfach offen zu bleiben und manchmal merkt man, jetzt geht es wirklich in diese Richtung. Aber es ist auch, wenn man manchmal merkt, es geht etwas in diese Richtung, ist es immer ein Schritt im Glauben. Kann ich ein kleines Beispiel erzählen? Vor einer Abdankung, wenn ich Abdankung habe, tue ich immer beten vorher. Im Moment still werden. Was soll ich genau an dieser Abdankung sagen über diesen Menschen? Gut, es war eine Frau, also beerdigt worden, Abdankung, ich habe betet vorher, was soll ich machen? Und peng, ich habe den ganz klaren Eindruck vor meinem inneren Auge, ein Kamel in der Wüste. Lange Geschichte kurz gemacht. Nach langem Ring habe ich gemerkt, ich muss an dieser Abdankung über ein Kamel reden. Das ist wirklich ein Risiko. Das kann wirklich, Mensch gesagt, in die Hose gehen. Und ich habe das gemacht, quasi Charakteristika von einem Kamel auf die Person übertragen. Und auch das Kamel, habe ich herausgefunden, für Träume stehen im Leben. Das Kamel kann wie ein Traum sein im Leben, den man hat. Vision, die ihm der Düste vom Leben zur nächsten Oase kann tragen. Gute Predigt kam am Schluss, sind alle zu mir gekommen. Das habe ich genau auf die Verstorbene gepasst. Also, ich wollte nur sagen damit, auch wenn man spürt, es geht so ein bisschen in die Richtung, es ist immer auch ein bisschen mit schlotterigen Knien, oder? Es ist immer ein kleines Risiko.
Ein bisschen Risiko bleibt.
Ja, es ist in dem Sinne eben, ist es immer noch Glauben, ja.
Stefan Hofer, danke vielmals fürs Kommen. Es ist, ich kann nur sagen, extrem bereichend, mit dir zu reden. Und das sehr empfehlenswerte Buch, «Das Haus im Himmel», wo du geschrieben hast, «Erzählung einer Gottessuche», bin ich jetzt das zweite Mal am Lesen, weil ich das Gefühl habe, beim ersten Mal hat es zu viele gute Gedanken gegeben. Ich muss mir noch mal Chancen geben, zum Zurückgehen zu den Anfängen. Danke vielmals für das, was du tust. Und man kann dich live erleben in Kerzes, in der reformierten Kirche. Muss man dort irgendwie anschauen, gell? An der Homepage oder so,
ja, genau.
Wo man kann sehen, wenn dass du dort Predigtdienst bist. Ja. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke dir vielmals für die Einladung.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.